Es gibt ganz spannende wissenschaftliche Abhandlungen auch darüber, dass wir eben immer als Menschen nur den Status quo sehen. Wir können nicht erkennen, wie war denn die Natur und die Artenvielfalt vor 20 Jahren. Also wir können das vielleicht erfassen anhand von Daten, aber wir können es nicht erleben mehr. Das ist vorbei. Und wir tun uns auch schwer, uns vorzustellen, wie ist es denn in 20 Jahren, wenn es noch weniger ist. Das heißt, wir leben immer in dem Status quo, wie wir ihn erleben und denken, das ist die Normalität. Und insofern versuchen wir eben in diesem Kontext auch gerade für Menschen, die eben viel unterwegs sind, viel draußen sind und das genießen, dieses Bewusstsein zu schaffen und da eben auch Menschen zu gewinnen, in Natur zu investieren.
Oh, ich habe mich davon ein bisschen entfernt, weil ich einfach zu viele Ultrarennen gefahren bin und gemerkt habe, wie ich mich wochenlang Tag und Nacht und habe irgendwann so gemerkt, hey, wofür das Ganze? Man zerstört den kompletten Körper.
Ja, moin und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und in der heutigen Folge gibt es einfach mal gute Nachrichten. Es gibt Hoffnung. Wir werden heute über eine Möglichkeit sprechen, die Welt zu retten, zumindest sie ein bisschen besser zu machen, der Natur etwas Gutes zu tun, zu investieren in die Natur und zwar ja sogar wirtschaftlich zu investieren, also Geld anzulegen in Regenwald. Eine ganz wunderbare Möglichkeit, über die du heute etwas mehr erfährst. Du wirst heute aber auch Inspiration kriegen, generell zum Draußensein, zum Fahrradfahren vor allem. Du wirst einiges lernen, zum Beispiel über die wirtschaftlichen Aspekte des Umweltschutzes und über den Panama-Kanal. Ich zumindest habe eine Menge gelernt in diesem Gespräch, das ich geführt habe mit Boris Hesse von The Generation Forest und mit Raphael Albrecht, der Fahrrad-Events, Gravel-Events organisiert, mittlerweile auch Trailrunning-Events. Aber davon wird er erzählen in den nächsten Minuten, in der nächsten knappen Stunde. Es ist ein abenteuerlicher Ritt durch verschiedene Themen, der auf dich wartet. Aber am Ende greifen diese Themen alle ineinander. Ich wünsche dir viel Freude mit dem Gespräch. Wir gehen gleich rein, atmen aber vorher, wie immer, noch einmal kurz tief durch. Ihr beiden, herzlich willkommen im Frei-Raus-Studio, das gerade ein bisschen Baustelle ist hier in Hamburg, aber wir haben es trotzdem ganz gemütlich. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich auch. Und apropos gemütlich, wir sitzen hier so in ganz entspannten Kordsesseln.
Könnte schlimmer sein. Draußen scheint die Sonne und natürlich wollen wir alle auch irgendwann wieder raus. Aber jetzt nehmen wir uns erstmal die Zeit und unterhalten uns mal über das, was ihr so macht und was ihr gemeinsam vorhabt, wie ihr Menschen motivieren wollt, inspirieren wollt, bisschen was Gutes zu tun, aber trotzdem sich auch zu bewegen, ja, nicht nur was Gutes zu tun, naja, bewegen ist auch was Gutes, ne? Aber nicht nur die Welt retten, weil das ist das, worum es auch geht heute, um die Rettung der Welt, nichts Geringeres. Ne? Inwiefern, Boris, fangen wir mit dir mal an, was bedeutet Welt retten für dich ganz persönlich, wie gehst du da ran, was hast du so für Ideen?
Interessant, bei dem Begriff sträube ich mich erstmal, weil so ein bisschen zu groß und vielleicht sogar als Substantiv auch Weltretter ist für mich nicht so sehr positiv besetzt. Es gibt aktuell vielleicht auch genügend Politiker, die das von sich denken und vielleicht den falschen Ansatz wählen. Aber wenn es darum geht, was wir mit unserem Projekt machen, dann sind wir ja in der Wiederaufforstung tätig. Das heißt, wir finanzieren die Wiederaufforstung von tropischem Regenwald. Und tropischen Regenwald deswegen, weil
dort einfach der größte Impact zu erwarten ist. Also im Vergleich zu Deutschland, wir kompensieren zum Beispiel mit unseren Wäldern 4-mal mehr CO2, als wenn wir das gleiche Konzept hier in Deutschland machen würden. Und insofern gibt es schon den Aspekt der Weltrettung insofern, als dass, als ich mich vor mehr als 4 Jahren für dieses Projekt auch beworben habe, natürlich diese intrinsische Motivation, wirklich was Sinnvolles zu tun, von dem ich glaube, dass es gut ist für meine jetzt schon erwachsenen Kinder, aber auch für meine Enkelkinder. Das war ein großer Treiber, einfach da mitzumachen. Und die Begeisterung versuche ich dann auch immer weiterzutragen, wenn ich eben Menschen gewinne, bei uns mitzumachen.
Ich will dir auch nicht den Superheldenumhang gleich umhänge. Weltretten ist natürlich jetzt auch so ein bisschen provokativ gewesen. Aber am Ende fängt es ja bei uns an, dass wir etwas tun, damit es der Welt besser geht. So, wenn du sagst, wir tun das, wer ist wir?
Ich arbeite ja für eine Genossenschaft hier in Hamburg, die heißt The Generation Forest. Und wir ist eben tatsächlich alle Mitglieder gemeinsam. Das Wesen einer Genossenschaft ist ja, dass es keine Kapitalgeber gibt, sondern dass jeder sozusagen einen Beitrag leistet, indem er Anteile kauft. Und insofern haben wir über 8.500 Eigentümer dieser Genossenschaft und auch über 8.500 Besitzer von Wald. Und das Konzept ist ganz grob umrissen so, dass du einen Anteil erwerben kannst und pro Anteil können wir 500 Quadratmeter Wald aufforsten. Und wir haben eben tatsächlich schon über 1.200 Hektar Wald geschaffen. Und haben auch schon Fläche in unserem Besitz, sodass wir das auch weiter skalieren können. Wir pachten nicht das Land, weil wir nach der Ablaufzeit einer Pacht nicht wissen würden, was mit diesem Wald passiert, sondern wir kaufen Land vor Ort, meist von Viehbauern, meist Land, was immer Land, was mal Wald war und Land, was nicht mehr genutzt wird. Und darauf forsten wir auf, uns nämlich für immer. Das ist die Idee.
Rafa, wir haben ja hier vor einiger Zeit, ne, es ist etliche Jahre her, schon mal gesessen und uns über deine Projekte unterhalten, die mit dem Radfahren zu tun haben, ja, Gravel-Bike fahren, Bikepacking. Du hast damals ein Projekt gehabt, wo es darum ging, verschiedene Strecken, es war, glaube ich, noch zu Corona-Zeiten, ne, wo das alles so schwierig war, in den großen Städten und um die großen Städte herum dann anzubieten, Menschen zu motivieren und zu inspirieren, auch in so einem Umfeld, in so einem Konstrukt dann auch loszuziehen mit dem Rad und sich zu bewegen, ne, was zu erleben. Wie bist du denn? Also sitzt hier ja zu zweit. Ne, der Boris und du. Wie kommst du denn jetzt mit deinem, wenn es noch dein Thema ist, ja, das Radfahren zu Boris und dem Generation Forest?
Ja, Boris hat ja gerade schon ganz gut auf den Punkt gemacht, er möchte auch inspirieren. Und das hat er, unter anderem mich. Wir haben ja damals über die Gravel-Serie, da ging mit Orbit 360 alles los. Und das hat sich über die Jahre fortgesetzt, es kamen weitere Events dazu, es kam ein Festival dazu, es kam eine Bikepacking-Expedition dazu, jetzt noch neu im Trailrunning. Und ich habe Spenden gesammelt, immer auch mit der Gravel-Serie damals. Da war quasi die Idee, wir machen einen Teil der Events, die machen wir. Die Teilnehmenden können einfach fahren, wie sie möchten. Und wenn sie das cool finden, das ist kostenlos. Und wenn sie es gut finden, können sie eine Spende da lassen. Und diese Spende habe ich dann immer weitergeleitet an Fahrradprojekte, Klimaprojekte, Naturschutzprojekte. Und vor 3 Jahren bin ich auf Generation Forest gestoßen und habe dann selbst eben Anteile gekauft bei dem Projekt. Und ich fand es super. Von vorne bis hinten, das hat mich abgeholt, das hat alles Sinn gemacht. Und das ist jetzt eben 3 Jahre lang passiert. Und jetzt kam ich dieses Jahr auf Generation Forest und habe gesagt, ich würde gern mal die Idee und das ganze Konzept in die Outdoor-Fahrrad-Lauf-Bubble reinbringen, weil wir sind alle viel in der Natur, wir wollen alle Abenteuer. Leider sehen manche Abenteuer und Natur immer so als gegeben an. Und das ist, Events werden immer mehr, es wird immer mehr um die Welt geflogen, es wird immer mehr ausgeschlachtet, leider. Und da habe ich gesagt, wir möchten auch mal in eine Richtung gehen, dass wir sagen, hey, die Natur ist nicht gegeben, wir müssen uns drum kümmern und müssen sie auch wieder herstellen. Genau, deshalb kam die Idee, dass wir mit Orbit 360 und Generation Forest versuchen, in den ganzen Outdoor-Fahrrad-Laufmarkt ein bisschen aktiver zu werden.
Wie funktioniert das? Was bietet ihr genau an und wie ist dann die Schnittstelle zu Generation Forest?
Also ich bin ja mit Orbit über in der Fahrradszene jetzt seit 2020, als wir gesprochen haben, ging es los. Und wir sind jetzt zum Beispiel, fahren am Freitag schon nach Berlin, auf die Velo Berlin, auf die Messe und zeigen uns da einfach. Und sowohl im B2B als auch B2C-Market haben wir gesagt, hey, hier gibt's schon eine große Schnittmenge an Personen, die möchten raus, die wollen vielleicht auch die Natur schützen, die wissen aber gar nicht von den Projekten. Die wissen einfach gar nicht Bescheid. Und da komme ich ins Spiel und sage, hey, wir zeigen, wir machen es erstmal sichtbar. Wir sind da und sprechen eben ganz aktiv Personen an. Genauso wie ich damals. Ich wurde über einen Kumpel angesprochen, der mir dann irgendwann den Link zu Generation Forest gegeben hat. Und jetzt übernehme ich die Rolle des Kumpels und mache das hoffentlich bei ganz, ganz vielen Menschen und nicht nur bei Einzelnen.
Was mich beim Konzept von Rafa begeistert hat, ist, dass die meisten Fragen, die Menschen im normalen Umfeld in Anführungszeichen stellen, sind, wie funktioniert das, ist das sicher, wie viel CO2 wird kompensiert, was kostet das, kriege ich eine Rendite, das sind so die Fragen. Und auch gerade Unternehmen interessieren sich sehr für die Kompensation. Und dann wird häufig aus der Perspektive eines Nachhaltigkeitsmanagers auf unser Projekt geguckt. Raphael hat eine andere Perspektive angenommen und hat gesagt, lass uns doch mal aus der Perspektive des Marketings drauf gucken, weil Community ist für Unternehmen ein so wichtiges Asset. Und die Community möchte, gerade wenn sie Outdoor ist, auch dieses Umfeld schützen oder geschützt wissen durch die Firmen, die sie, wo sie die Klamotten oder die Fahrräder oder die Dinge kaufen, die ihnen wichtig sind. Das heißt, die Verbindung zwischen, ist dieses Unternehmen wirklich nachhaltig unterwegs, kann ich diese Produkte guten Gewissens kaufen, die ist da. Und insofern war jetzt der Ansatz mal eben nicht zu gucken auf, wir reden über diese Facts wie Nachhaltigkeitsbilanzerstellung, sondern wir reden mit den Marketingleuten und sagen, eure Community möchte gerne, dass eben die Natur erhalten wird, in der sie sich auch tummeln. Lass uns doch gemeinsam mal ein Projekt aufsetzen, das genau in diese Richtung auch wirkt und das man auch gut kommunizieren kann.
Rafa, das heißt, es geht nicht nur um die Leute, die jetzt selber rausgehen und da mit dem Rad ihre Runde drehen oder laufen oder was auch immer machen, sondern ganz gezielt auch dann um die Unternehmen, die auch Player in dieser Branche sind.
Definitiv, ja. Also ich bin ja auch als Unternehmen mit Orbit 360, habe ich die Weitanteile gekauft. Bei mir, in meinem bestimmten Fall, war es damals so, dass wir Spenden gesammelt haben. Da kam auch eigentlich immer schon gut was rein. Die ersten 3 Jahre hatte ich dann kleinere Projekte ausgesucht, waren zum Teil auch Cleanup-Projekte, waren aber auch eine NGO, die hat in Berlin Fahrradtraining für geflüchtete Frauen angeboten, weil die gesagt haben, hey, die kommen hier rüber, die flüchten nach Deutschland, die wohnen ja dann nicht in Berlin, die wohnen irgendwo in Brandenburg auf dem Land und sind dann in irgendeinem Schullandheim, stecken fest, können auch nicht mal zum nächsten Netto, weil der 3, 4, 5, 6, 7 Kilometer weg ist und die können kein Fahrrad fahren. Das waren immer so kleine Projekte. Unter anderem hat mir da das Finanzamt einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil ich selbst gar nicht wirtschaftlich so gut aufgestellt war, dass ich überhaupt so viel spenden durfte. Und dann habe ich überlegt, hey, wie machen wir das? Bedeutet das jetzt das Ende von der Gravel-Serie, was mega schade wäre, weil da steht eine riesen Community, da steht ein Scouting-Team dahinter, ich mache es mega gern. Und am Ende ist das viel Arbeit, die entsteht und niemand nimmt sich einen Cent daraus. Und wir wollen eigentlich nur ein bisschen Geld sammeln für kleinere Projekte, die wirklich gute Arbeit machen. Und dann ist eben dieses Investitionsmodell von Generation Forest als Genossenschaft genau der richtige Punkt gewesen. Da habe ich dann auch gemerkt, es fühlt sich tatsächlich für mich auch besser an, wenn man selbst wirtschaftlich nicht zu viel Geld über der hohen Kante hat und dann weiß, hey, ich mache jetzt eine Überweisung, die für ein gutes Projekt ist, aber am Ende ist es eine Überweisung, man weiß nicht wirklich, was damit passiert. So, das Geld ist weg, sind 2-3 Monate Arbeit, die da reingegangen sind. Und bei Generation war irgendwie so dieser Zeithorizont, dass das Geld durchaus auch zurückfließen kann. Der war schon irgendwie auch interessant. Und dann habe ich für mich mehr und mehr gemacht, die Welt, wie sie jetzt ist, wo sie hingeht, wird wahrscheinlich nicht mehr über Spenden zu retten sein, weil viele Menschen strugglen. Es wird immer schwer, Spenden zu generieren. Und das Investitionsmodell fand ich super interessant. Genau daher im Prinzip aus den gleichen Gründen, warum ich dann die Weidenthalle gekauft hat, glaube ich, gibt es auch viele Menschen da draußen, die es einfach noch nicht kennen und die auch Weidenthalle kaufen würden.
Boris, bist du auch Radfahrer oder Läufer? Bist du auch gern draußen unterwegs? Gibt es da auch eine Schnittstelle?
Also ich bin wahnsinnig gern draußen unterwegs, aber auf einem ganz anderen Level. Gerade was Radfahren betrifft, das ist eher für mich so ein Alltagsgerät, kein Sportgerät.
Was ja völlig legitim ist.
Total.
Keine Fangfrage.
Ich liebe es trotzdem, genau. Und Laufen und Yoga sind tatsächlich meine Themen.
Wo wollt ihr hin mit dieser Zusammenarbeit? Habt ihr da eine Idee? Habt ihr eine Vision? Habt ihr Ziele?
Ja, also grundsätzlich ist ja die Idee, dass wir Menschen gewinnen, mit uns Wald aufzuforsten, wieder aufzuforsten und dadurch mehr Wald entstehen zu lassen. Und das ist eben mehr als Bäume pflanzen. Also ich bin da immer sehr skeptisch, wenn ich kaufe eine Pizza und pflanze einen Baum, dann frage ich mich immer, was ist das? Ein Setzling in die Erde und viel Glück kleiner oder was heißt das? Was wir machen, sind ja ganze Ökosysteme neu herstellen. Das wird geplant, das wird berechnet, das wird wirklich minutiös durchorganisiert und am Ende entsteht ja ein Wald, den wir auch, nachdem wir ihn gepflanzt haben, noch 3 Jahrzehnte lang auch begleiten. Und was da entsteht, sind dann ja sogenannte Ökosystemleistungen. Also es gibt verschiedene Ökosysteme. Wald ist eins, Moore sind eins, um mal ein bekanntes anderes zu nennen. Und diese Ökosysteme erbringen ja Leistung, wie ein menschenfreundliches Klima zum Beispiel, in dem eben auch CO2 kompensiert wird. Aber es gibt auch weitere Leistungen, nämlich Räume für Artenvielfalt. Also der Erhalt von einer Vielfalt von Tieren und Pflanzen. Dann haben wir aber auch ganz handfeste Dinge wie eben Verbesserung der Wasserqualität, Verbesserung der Luftqualität, Verbesserung der Bodenqualität. Das sind alles Systemleistungen, die entstehen ja nur durch diese Ökosysteme. Kein Wissenschaftler der Welt kann aus Sand irgendetwas machen. Das heißt, wir brauchen auf der Welt eben Ökosysteme, die dafür sorgen, dass wir auf einem nicht nur lebenswerten, sondern auch auf einem businessfähigen Planeten leben. Weil all das, worüber wir diskutieren, wird ja auch Auswirkungen haben auf die jeweiligen Geschäftsmodelle. Also mehr Extremwetterereignisse, nehmen wir mal die Bahn, heißt mehr Ausfälle. Und das sind eben auch Überlegungen, die Unternehmen anstellen. Und jetzt sind wir hier speziell in einer Zielgruppe, die eben sehr naturverbunden ist, die also Natur auch nutzt für das Aufladen ihrer Batterien und für die Energie, die sie eben mit dem Sport auch verbinden. Und allen ist völlig klar, dass wenn sie Sport machen wollen, das gilt jetzt nicht nur für Radsport, aber weil wir bei dem Thema sind, bleibe ich mal dabei, gebe ich Geld aus für mein Fahrrad, ich gebe Geld aus für meine Ausrüstung, ich gebe Geld aus für alles Mögliche. Aber gebe ich auch Geld aus für die Environment, für die Umgebung, in der ich das tun darf? Eher nicht. Warum nicht? Weil wir denken, die ist ja eh da. Ne? Ist ja vorhanden. So, also let's use it. Das ist auch völlig legitim. Wir denken nur, dass es eben auch gerade speziell in dieser Verbindung nochmal dieses Bewusstsein schaffen kann, zu sagen, es ist nicht gegeben. Wir müssen etwas tun, damit wir das erhalten, damit wir das fördern, damit wir es wieder ausweiten. Und es gibt ganz spannende wissenschaftliche Abhandlungen auch darüber, dass wir eben immer als Menschen nur den Status quo sehen. Wir können nicht erkennen, wie war denn die Natur und die Artenvielfalt vor 20 Jahren. Also wir können das vielleicht erfassen anhand von Daten, aber wir können es nicht erleben mehr. Das ist vorbei. Und wir tun uns auch schwer zu uns vorzustellen, wie ist es denn in 20 Jahren, wenn es noch weniger ist. Das heißt, wir leben immer in dem Status quo, wie wir ihn erleben und denken, das ist die Normalität. Und insofern versuchen wir eben in diesem Kontext auch gerade für Menschen, die eben viel unterwegs sind, viel draußen sind und das genießen, dieses Bewusstsein zu schaffen und da eben auch Menschen zu gewinnen, in Natur zu investieren.
Ich war im vergangenen Sommer in Costa Rica ein paar Monate, was ja ein Nachbarland ist zu Panama. Also sag mal grob die gleiche Ecke. Und da gibt es diese schöne Erfolgsgeschichte, dass da noch vor 50, 60, 70 Jahren sehr viel weniger Gebiet bewaldet war in Costa Rica. Und unter anderem die Regierung sich dafür entschieden hat, einen grüneren Weg zu gehen und wieder aufzuforsten. Und da heute, ich habe die genauen Zahlen nicht, aber wirklich von, ich glaube, 20-30% wieder hin zu 70% bewaldeter Fläche ist. Das finde ich ein ganz schönes Beispiel für das, was neben all den negativen Nachrichten, die wir immer so bekommen, dann möglich ist.
Absolut. Und Sie haben es auch ganz stark zum Beispiel mit dem Tourismus verknüpft. Also Sie haben dieses Konzept auch ganz stark verknüpft mit nachhaltigem Tourismus. Also man sieht, dass
der genau diese auch ein Wirtschaftsfaktor ist.
Ne? Absolut.
Also das ist ja nicht außen vor.
Wirtschaftsfaktor, ja. Genau. Und Panama ist auf dem gleichen Weg. Wir haben eine Situation gehabt bis in die 80er Jahre hinein, dass du eben günstige Kredite gekriegt hast, wenn du Land urban, also bewirtschaftbar gemacht hast. Die Zeiten sind zum Glück vorbei. Ganz im Gegenteil, es wird schwieriger zu bewirtschaften, weil durch lange Monokultur die Böden natürlich auch auslaugen und die nächste Generation auch an einem Geschäftsmodell wie zum Beispiel eben Viehwirtschaft nicht mehr so großes Interesse hat. Panama hat anders als Costa Rica neben dem Tourismus ein viel für sie wirtschaftlich viel wichtigeres Feld, das ist der Panama-Kanal. Und wir haben gerade im letzten Jahr, also zum zweiten Mal, seit ich bei The Generation Forest bin, die Situation gehabt, dass weniger Schiffe durch den Panama-Kanal fahren konnten, weil der Wasserspiegel sinkt. Und Wälder tragen dazu bei, dass du einen konstanteren Wasserspiegel hast. Also wir kennen das hier in Deutschland aus der Diskussion Schwammstädte. Also Wälder sorgen unter anderem dafür, dass Wasser gespeichert wird und können das eben auch in trockenen Zeiten besser regulieren. Das heißt, Panama hat allein aus diesem wirtschaftlichen Interesse, dass sozusagen der Panama-Kanal, vielleicht muss ich das auch nochmal erzählen, weil die meisten denken, verbindet zwei Meere, ist ein Salzwasserkanal, stimmt aber gar nicht, ist tatsächlich ein Süßwasserkanal, wird also aus künstlich angelegten Seen und Wäldern drumherum eben gespeist. Also dass dieser wichtige Wirtschaftsfaktor eine Rolle spielt beim Wiederaufforsten. Das ist super spannend, finde ich, wenn man auf Panama guckt. Und das macht Panama auch so interessant für Wiederaufforstung, weil man weiß, okay, da ist echtes Interesse dahinter. Neben vielen anderen Faktoren wie Panama hat den US-Dollar, hat kein eigenes Militär, was ich immer ganz sympathisch finde,
Demokratie finde. Ich dachte immer, Costa Rica wäre da alleine. Die haben nämlich auch keins.
Ja, nee, Panama hat damals, als der Panama-Kanal wurde ja sozusagen unter der Regie von den USA hergestellt und die haben sich eben ein Veto- und Invasionsrecht damals reinschreiben lassen, dass wenn mit dem Panama-Kanal was ist, sie eben eingreifen dürfen. Jetzt ist der Panama-Kanal ja inzwischen an Panama übergeben worden, aber trotzdem wurde kein neues Militär aufgebaut. Aber ja, nur mal so, weil ganz häufig kriege ich eben Fragen zu Panama, warum Panama, ist das auch safe und genau.
Naja, klar, das sind ja so Gedanken und dann eben die Fragen wahrscheinlich, die Menschen haben, die sich mit euch beschäftigen und die sich damit beschäftigen, wo spende ich jetzt hin, ne? Panama, sind da irgendwelche da gibt es ja auch diese Vorurteile, ne, mit den Briefkastenfirmen und dies und das und da wirtschaftlich, was da alles gemauschelt wird und Steueroase und so weiter. Wo landet man dann mein Geld? Ja, das sind ja Fragen, die sich die Menschen stellen. Rafa, du bist wahrscheinlich jetzt auch schon halber Experte, was das alles betrifft, was Boris Arbeit ausmacht. Aber du hast ja auch so deine Fragen gehabt, die du dir gestellt hast oder Kriterien, nach denen du dann entschieden hast, wo gehen jetzt hier unsere Spendengelder hin, ne? Was sind das so für Kriterien für dich gewesen? Es gibt ja viele Organisationen, die buhlen um Spenden. Du sagst, die Leute spenden immer weniger, das heißt, sie buhlen umso mehr. Die Leute überlegen sich aber auch umso mehr, was mache ich denn jetzt mit meinem Geld? Ich will ja wirklich was Gutes tun, aber ist das dann safe? Ist das sicher? Welche Kriterien hast du da immer so angelegt? Bauchgefühl?
Ja, Bauch und Herz bei allem, was ich mache. Und die Projekte, die es davor waren, das war teilweise sogar so erweiterter Freundeskreis. Da wusste ich, hey, die machen das. Da stehen 5 Leute dahinter, die machen das in ihrer Freizeit. Die haben einfach nur Gutes im Sinn. Und das ist ja bei vielen Projekten dann, die man unterstützen würde. Ansonsten würden die erstmal gar nicht in die engere Auswahl reinkommen. Welches Projekt das dann final wird, da habe ich gestern auch mit Boris schon drüber gesprochen. Bei der Auswahl damals war ich gar nicht so tief in dem Thema drin. Ich habe mir das alles angeschaut und erstmal ist natürlich immer die Frage, okay, warum Panama, wenn man auch Unternehmen, NGOs, wie auch immer vor Ort unterstützen könnte. Aber da macht natürlich Regenwald wächst sehr viel schneller in Panama, wo es den auch gibt und nicht im Harz. Deshalb konnte man die Frage ja relativ schnell deutlich klären. Und dann, also von Experte, ich bin da nicht auf Boris-Level, aber ich habe mich jetzt natürlich auch mehrere Wochen damit beschäftigt und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto größer wurde mein Lächeln im Gesicht, weil ich mir krass, das ist, man denkt so, okay, da sind jetzt Menschen, die setzen da ein paar Baumlinge rein und dann geht's los. Aber das Projekt ist so viel komplexer und dann habe ich immer, ich bin natürlich auch, meine Events sind alle CO2-neutral, wenn man das so weit erzählen kann. Also ne, Festival, Bikepacking-Events sind, ein Festival ist jetzt erstmal kein nachhaltiges Event. Wir versuchen hier aber so aufzubauen, wir haben Flugverbotsregeln gehabt und versuchen das schon einfach so gut zu machen. Wir tracken alle CO2-Emissionen und gleichen die am Ende dann eben auch aus. Da habe ich quasi den Ansatz eh schon gehabt, dass alles, was ich mit meinen Events mache, versuche so gut wie möglich zu machen und bin eben aber auch immer wieder über Emissionsausgleich gestoßen, weil das war am Ende steht eine Zahl und die haben wir ausgeglichen. Die war nicht groß, aber klar, kostet auch Geld. Je mehr ich mich informiert habe über Generation Force, habe ich gemerkt, okay, es ist einfach ein riesiges Naturschutzprojekt am Ende und dass CO2 eingespart wird, ist einfach nur die Folge von allem, was davor passiert. Auch Tiere. Ich habe damals noch in Berlin gewohnt, als wir gesprochen haben. Mittlerweile wohne ich in einem Van und bin eigentlich nur noch draußen in der Natur unterwegs. Ich bin sehr viel mehr an der Natur und an der Tierwelt dran. Und da sieht man die Konsequenzen an jeder Ecke. Und das ist einfach schon traurig. Und das ist, natürlich ist Fliegen an sich nicht gut. Hin und wieder denke ich aber, manchmal müssen die Menschen raus und müssen eigentlich mal sehen, was abgeht und was passiert. Weil es ist verheerend. Ich war viel Radfahren auf der ganzen Welt und man sieht es dann, man muss nicht an die ganze Welt gehen, man kann nach Brandenburg gehen, wie alle Bauern, die Felder nicht mehr bewässern können, weil es da schon überall fehlt und ein Tesla-Werk gebaut wird, was dem das ganze Wasser wegnimmt. Ich glaube, da so ein bisschen Fokus drauf zu schieben, auch auf Tiere. Früher haben mich Tiere jetzt nicht so sonderlich interessiert. Boris meint ja, so Status quo, man lebt mit dem, was man hat und denkt, das ist normal. Wenn man dann aber erstmal, ich war jetzt in den letzten Jahren 2-mal für eine sehr lange Zeit in Südafrika, weil einer meiner besten Freunde da wohnt, der ist auch Südafrikaner und wir waren dann, der ist auch im Naturschutz Conservation tätig, ist für Relokalisierung von Elefanten größtenteils zuständig. Und dann waren wir in Simbabwe und man hat mit den Tieren da gelebt. Und das war für mich so ein, keine Ahnung, so ein Eye-Opener, was, keine Ahnung, das, man kennt es hier zu Hause nicht, ne? Menschen gehen in den Zoo, keine Ahnung, ja. Vielleicht gehen sie in eine Safari maximal dann noch. Aber wirklich zu sehen, hey, wie funktioniert denn die Welt eigentlich? Wo sind wir jetzt mittlerweile gelandet? Und wie war das mal? Und das ist halt bei Generation, das große Bild ist viel, viel größer als am Ende die Tonne CO2, die da pro Anta eingespart wird. Und das fand ich super faszinierend. Ja, und das habe ich jetzt quasi im Laufe der Recherche immer mehr mitbekommen. Ne? Ihr hattet einen Jaguar, der jetzt zurück in die Wälder gekommen ist, der ewig lang nicht mehr gesichtet wurde. Also das ganze Zusammenspiel einfach, die ganze Biodiversität, die hat mich damals oder jetzt noch viel mehr fasziniert.
Wer ist denn Generation Forest eigentlich? Also du hast schon erklärt, Boris, es ist eine Genossenschaft, ne? Du hast aber auch gesagt, du bist dann irgendwann hingekommen zu Generation Forest. Das heißt, du hast es nicht gegründet, ins Leben gerufen. Ist ja auch eine Frage, die wahrscheinlich viele haben. Wer steckt denn eigentlich dahinter?
Ja, interessante Frage. Wir arbeiten heute noch mit einem Aufforstungsunternehmen in Panama zusammen, das heißt Futuro Forestal. Und die beiden Gründer von Futuro Forestal sind auch die Gründer der Genossenschaft. Das ist einmal Andreas Eke, wie er von sich selber sagt, ein Hamburger Jung, der vor 30 Jahren nach Mittelamerika gegangen ist, um eben auch die Welt zu retten mit Aufforstung. Damals hat man wahrscheinlich gesagt, das ist ein Spinner. Heute sagt man Visionär, so, ne? So ändert sich das vielleicht. Und hat vor Ort eben Iliana Armen getroffen. Iliana hat als Teenager mit angesehen, wie ihr Großvater Brandrodung gemacht hat und wollte was anderes für ihre Zukunft. Und hat dann gesagt, also sie würde dafür sorgen, dass wieder mehr Wald wächst. Und ihr wisst das vielleicht aus eigener Erfahrung, wie das ist mit Teenager. Man nimmt die nicht so ganz ernst. Ich persönlich habe das sehr bewundert, als ich die Geschichte gehört habe, dass du als Frau in einer Holzwirtschaft, die heute noch keine besonders frauenfreundliche Branche ist, und dann noch in Mittelamerika einfach eine universitäre Ausbildung machst, ein Unternehmen gründest und seit 30 Jahren Bäume pflanzt, finde ich, hat schon was so, ne? Und die beiden, wie gesagt, machen das jetzt seit über 30 Jahren. Und auf dem Weg sind sie auf den Gedanken gekommen, dass sie gesagt haben, wir machen das als Kapitalasset für Menschen und Organisationen, die entweder viel Geld oder viel Land oder beides haben. Und da reden wir hier eher so ab einer 500.000 Invest aufwärts, dass sich das auch lohnt von als Anlage mit der ganzen Bewirtschaftung und so. Und die haben sich gefragt, wie können wir dieses Asset, das so wichtig ist im Kampf gegen den Klimawandel, auch einer großen Gruppe von Menschen zugänglich machen. Und da kam dann die Idee der Genossenschaft. Es geht sogar die Geschichte, dass das zu einer Zeit war, als in der Barack Obama Wahlkampf gemacht hat. Und Andreas hat mal gesagt, ich saß vor dem Fernseher und ich habe gesehen, wie der die kleinen Dollar von den kleinen Leuten einsammelt und nicht das große Geld von den Milliardären. Und da habe ich gedacht, das brauchen wir auch, sowas brauchen wir auch. Und so ist dann die Idee der Genossenschaft entstanden. Und vielleicht abschließend noch, weil du den Begriff Spendengelder verwendet hast. Bei uns ist es tatsächlich keine Spende. Das ist der große Unterschied. Was bei uns passiert ist, du kaufst einen Genossenschaftsanteil und das ist eine Kapitalanlage, vergleichbar mit einer Aktie. Etwas anderes, aber damit man ein Bild mal hat. Das heißt, dein Geld ist angelegt. Du kannst diesen Anteil, könntest ihn auch verkaufen. Wir hoffen nicht. Wir hoffen, du vererbst ihn stattdessen und er bleibt immer sozusagen in deinem Familien- oder Freundeskreis. Aber das ist die grundsätzliche Idee. Dein Geld ist nicht weg, sondern dein Geld legst du an. Und wir haben eben dank dieser 30 Jahre Erfahrung, wissen wir, dass der durchschnittliche Wertzuwachs unserer Wälder liegt bei 4,5%, wenn man jetzt diesen Timber, also diesen forstwirtschaftlichen Teil anguckt. Und das ist auch die Rendite, die wir anpeilen für unsere Mitglieder. Und diese Rendite kann natürlich erst entstehen, wenn die Wälder gewachsen sind und wir anfangen können, einzelne Bäume, weil so ist das Konzept, das muss ich vielleicht auch noch mal kurz erklären, wir forsten einen höheren Anteil als an Edelhölzern als in einem normalen Urwald. Dadurch können wir später einzelne Bereiche, also einzelne Baumarten entnehmen, während das Ökosystem im Gesamten aber erhalten bleibt. Das ist eines der Grundprinzipien von Generation Forest. Damit schaffen wir auch Arbeitsplätze, aber da würde ich jetzt überfordern, wenn ich das Feld jetzt auch noch schnell aufmache. Die Idee war, dass man eben durch diesen Teil an Forstwirtschaft eben auch eine Rendite erzielt. Und weil diese Rendite ja erst aktuell sind wir bei Mitte 2040, also 2045, 46 erwarten wir die ersten Ausschüttungen, die dann jährlich passieren. Damit man die Menschen schon vor dazu bringt, zu investieren, gibt es einen sogenannten internen Zinsfuß. Das heißt, jedes Jahr wird dein Anteil um diese 4,5% mehr wert. Das heißt, Menschen, die bei uns zum ersten Mal investiert haben, haben den Anteil noch für 1.200 Euro erworben. Heute kostet der 1.700 Euro und wird eben jedes Jahr mehr wert. Das heißt, wenn du tatsächlich mal verkaufen müsstest, wie gesagt, das ist nicht unser Konzept, aber wenn es so wäre, dann könntest du den Anteil sogar für mehr loswerden, als du ihn gekauft hast. Und das ist eben der große Unterschied zu der Spende. Dein Geld ist nicht weg, sondern ganz im Gegenteil.
Wenn ich keine 1700 Euro habe, ist das sicherlich auch eine Frage, die dann oft auftaucht, möchte aber trotzdem unterstützen. Kann ich da irgendwie halbe Anteile kaufen, Viertel, ne, oder wie, was weiß ich, Zehntel Bitcoin oder was? Oder würde ich dann einen anderen Weg gehen müssen im Prinzip, so wie du es ja damals auch gemacht hast, Rafa? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage meinen Hörerinnen und Hörern, pass auf, lass uns doch zusammen dann so einen Anteil kaufen, ja, dann legen wir alle zusammen und wenn du jetzt nur 100 hast, dann gibst du was und du was und du was und dann kommt was zusammen und dann könnte ich jetzt ich einen Anteil kaufen. Zum ja. Beispiel. Also wäre das dann eine Variante, wenn ich keine 1,7 habe?
Ja, also natürliche und juristische Personen können bei uns Anteile kaufen. Das heißt, wenn du eine GbR hast oder einen Verein gründest, dann könnt ihr auch gemeinsam einen Anteil kaufen. Was wir gemacht haben, weil wir uns dieses Problems bewusst waren, ne? Ich habe am Anfang gesagt, es soll für jeden, aber ich habe auch nicht 1700 Euro jetzt in der Tasche, die ich sozusagen hier auf den Tresen legen könnte. Was wir gemacht haben, ist, wir bieten die Möglichkeit einer zinslosen Finanzierung über 4 Jahre. Das heißt, du kannst monatlich etwas über 30 Euro zahlen und bekommst dann nach so über 4 Jahre eben diesen Anteil finanziert. Das kann man auch zum Beispiel nutzen. Und vielleicht auch, um das nochmal ins Verhältnis zu setzen, ne? 500 Quadratmeter kann man sich vielleicht auch manchmal schwer vorstellen. So, ne? Was sind 500 Quadratmeter weit? Wenn du es umrechnest, die 500 Quadratmeter durch diese 1700 Euro, dann hast du einen Wert von 3,40 Euro irgendwie für einen Quadratmeter Wald. Ich finde, einen Quadratmeter kann man sich schon eher vorstellen. Ne? Das ist der Platz, auf dem man so steht. So. Da frage ich mich immer so, ja, ist das nun, ne? Weil die Leute kommen und sagen, was kostet das denn? Und ich sage, ja, was ist denn ein Quadratmeter tropischer Wald wohl wert? Da leiden ich meist weit über 3 Euro irgendwas, ne? Weil die Leute schon ein Gefühl dafür haben, dass das einen Wert hat. Also insofern ist die Wertbestimmung und die habe ich das Geld zur Verfügung, sind schon auch zwei Paar Schuhe ganz häufig.
Ja, definitiv. Aber manchmal ist das ja dann so ein einfach so ein Ausschlusskriterium für Leute. Ich habe es jetzt einfach nicht, ne? Und geht nicht, würde gerne, aber dann mache ich es anders, dann habe ich hier 100 Euro, die gehen woanders hin. Aber es ist ja eine gute Option auf jeden Fall, das dann über ein paar Jahre zu strecken.
Genau, und das Schöne ist, du bist ja sofort Mitglied der Genossenschaft, auch wenn du noch nicht voll abbezahlt hast. Also, und dein Wald wirkt ja auch sofort. Ne? Also in dem Moment, wo er dann aufgeforstet wird, das passiert natürlich nicht im gleichen Augenblick. Es gibt ja eine Forstplanung, meist passiert das dann im Folgejahr. Ab dann tut der Wald auch seine Wirkung, obwohl du ihn ja noch nicht abbezahlt hast. Auch das finde ich immer einen ganz charmanten Gedanken.
Rafa, wie ist so das Feedback in deiner Community auf diese Idee oder ich sag mal solche Ideen im Allgemeinen? Ne? Also du bist immer mehr ja auch da drin in dem Thema und beschäftigt sich da immer mehr mit. Können die Leute das nachvollziehen oder gibt es da welche, die sagen, oh, jetzt dreht er aber ab?
Nee, ich glaube, ich habe mir über die Jahre da eine ganz besondere Community so geschaffen. Als wir damals noch gesprochen hatten, da war es eher so höher, weiter, schneller und es musste alles immer
genau, gibt
noch
es ja härter auch, ne?
sein. Genau, in der genau. Szene, ja. Ich habe über die Jahre, ich habe mich davon ein bisschen entfernt. Also ich als Person, weil ich einfach zu viele Ultrarennen gefahren bin und gemerkt habe, wie ich mich wochenlang Tag und Nacht und Tag und Nacht und bin wieder und keine Ahnung, ich bin gealtert, körperlich und mental und habe irgendwann so gemerkt, hey, wofür das Ganze? Man zerstört den kompletten Körper. Und also ich als Person habe mich davon ein bisschen entfernt, aber auch so der soziale Charakter von Events. Also ich wollte Events machen und ich wollte Leute zusammenbringen. Und ich meine, Events boomen zum Teil, egal wo, man geht immer noch weiter weg und geht in Regionen, wo es den Leuten zum größten Teil noch schlechter geht und dann kommen da die Leute jetzt im Radbereich mit ihrem Equipment von 10.000 bis 15.000 Euro lang gefahren und versucht man sich das irgendwie gut zu reden, indem man sagt, man macht ja was für den Tourismus oder keine Ahnung, was Bullshit ist. Deshalb war es für mich immer wichtig.
Vor allem, wenn man noch nicht mal irgendwo eine Übernachtung bucht, sondern
ja, genau, indem man neben einem Straßenkram schläft und eine Packung Nudeln am Tag isst, ja. Und dann habe ich über die Zeit einfach immer mehr für mich auch gemerkt, hey, wenn ich damit weitermache, so der soziale und der nachhaltige Charakter ist für mich super wichtig. Und damit schaffe ich mir natürlich eine ganz besondere Zielgruppe, die dann zu den Events kommt. Also da bin ich super stolz auch, dass so über die, es hat ein bisschen gedauert, die allgemeine Radszene, klar, die ist mal so, aber bei den Events, das sind schon sehr verantwortungsbewusste soziale Wesen, die da immer kommen. Und klar, ich meine, das spielt Generation Forest und ich habe eine soziale Ticketstruktur, dass je nachdem, wie viel man verdient, wird auch bezahlt. Also ich habe da mehrere Punkte und die schätzen das alle sehr. Ich weiß natürlich nicht, ob es da draußen auch Menschen gibt, die sagen, hey, jetzt ist er abgedreht. Kann sein, davon erfahre ich nicht. Aber bei den Events, die schätzen das sehr. Jetzt gerade habe ich eine neue Kampagne, da habe ich die Partner, ich habe ein paar Sponsoren, da habe ich die alle reingeholt und habe gesagt, hey, stellt einfach die Preise zur Verfügung. Das ist unter anderem auch ein richtig gutes Fahrrad, Bikepacking-Taschen, Klamotten, also schon einiges dabei. Und wir sammeln einfach so eine richtige alte Tombola, so wie es früher war. Ihr könnt spenden, 10 Euro ist ein Ticket. Und auf dem Festival machen wir eine Verlosung und dann gehen die Spenden raus. Und niemand hat wirklich sehr große Kosten. Also für mich kostet das gar nichts. Die Partner geben ein paar Preise, was den jetzt auch nicht den Boden unter den Füßen wegzieht. Die Community hat das Gefühl, hey, okay, wir geben das Geld, wir haben die Chance, das zu gewinnen. Und wenn wir nicht gewinnen, meine Güte, dann sind 10, 20, 30 Euro weg, aber die sind nicht weg, die werden in was Gutes investiert und so gewinnen alle dabei. Das ist eine Herangehensweise, wie man das auch lösen kann, wenn man eben gerade nicht diese 1.700 Euro hat. Das gilt jetzt natürlich nur für den B2B-Bereich, wenn man jetzt eine Privatperson ist, dann kann man sich theoretisch auch die Bruder, Schwester, Eltern fragen und sagen, hey, wollen wir uns als Familie einen Anteil kaufen? Mein Bruder, mit dem habe ich schon gesprochen, der hat ein Haus gebaut, lebt ganz konservativ, ein bisschen anderes Leben als ich, hat 2 Kinder. Und er meinte auch, die packen jeden Monat, jedes Jahr für die beiden Kinder, die sind 2 und 4, Geld auf ein Sparbuch. Und dann meine ich so, okay, bei welcher Bank seid ihr? Ich sage jetzt nicht, welche Bank die sind, aber dann meine ich, okay, das heißt, ihr packt wieder Geld hin, mit dem ihr mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit wisst, dass mit dem Geld die Welt einfach nur weiter zerstört wird. Jetzt mal, ja, ganz, ganz lose dahingesagt. Und dann hat er gesagt, hey, nehmt doch das Geld und packt es für diese 2- und 4-jährige Person einfach to Generation Forest, es ist lebenslänglich. Wenn die mal älter sind, die kriegen einfach jedes Jahr ein bisschen Geld zurück. Ist doch 1000-mal besser, als wenn ihr auf ein scheiß Sparbuch euer Geld abpackt. Ja. Also hat geklickt, hat er sofort auch gemerkt, ja, man weiß es halt davor noch nicht. Der wusste es nicht, aber ja, natürlich macht es Sinn. Ja, also es gibt auch Optionen, wenn man das Geld jetzt noch nicht hat, dass man es trotzdem irgendwie aufteilt.
Welche Events finden dieses Jahr statt noch? Die du organisierst. Du hast vom Festival gesprochen. Ja. Und was gibt's da?
Ja, das Gravity Festival, das ist über Pfingsten, 22. bis 25. Mai im Schlaubetal. Das ist eine Stunde östlich von Berlin. Dann die Gravel-Serie, die gibt's weiterhin. Die startet dann immer vom Juni bis Oktober. Hat sich der kompetitive Charakter ist ein bisschen rausgebrochen. Auch einfach, weil es jetzt wieder Events gibt und Menschen sich lieber auf Events treffen und dort face-to-face gegeneinander fahren und nicht mehr so im Geistermodus durch den Wald huschen. Aber das gibt's trotzdem noch so wie früher. Und dann gibt's noch Sneak Peaks und Trippy Trail. Das ist ein Bikepacking und eine Trailrunning-Expedition in den Dolomiten. Ich bin jetzt mal in die Dolomiten gegangen, was eine sehr herausfordernde, harte Route ist, aber eben mit einem sehr sozialen Charakter und weniger auf Rennfokus und mehr als, hey, die Routen sind super hart und eigentlich habe ich die Route so designt, dass ich gesagt habe, ich glaube, die Routen sind so kaum alleine schaffbar, weil es einfach den Kopf kaputt macht, weil es schon brutal ist. Und deshalb war es so, okay, formt euch als Team, was bei anderen Events immer verboten wurde. Dort wurde man disqualifiziert, wenn man zusammengefahren ist, weil es dann sofort nicht mehr unsupported war. Habe ich gesagt, hey, wir gehen den anderen Weg. Ich erlaube es nicht nur, dass ihr zusammenfahrt, sondern ich würde es eigentlich sogar pushen, dass ihr zusammenfahrt. Einfach, dass man Verbindungen schafft und Erinnerungen, weil die Erinnerungen an Freundschaften, die sind größer als 5 Stunden, die man am Ende schneller gefahren ist, bei 12 Tagen oder so.
Boris, wie ist dein Eindruck so von dieser von dieser verrückten, ja manchmal scheint es zumindest von außen so, Outdoor-Radfahr-Trailrunning-Community. Was sind das für Leute?
Ja, ist eine spannende Frage. Tatsächlich habe ich ja das bisher immer aus zweiter Hand so von Raphael mitgekriegt.
Seid ihr denn vor Ort auch bei diesen Events oder bist du da auch?
Genau, zum Teil. Also ich fahre nicht mit, haben wir ja schon geklärt vorhin.
Ist eingeladen.
Zweierteam, sitzt doch hier vor mir.
Ja, genau, vielleicht mit dem E-Bike. Nee, aber
gibt keine Ladestation in den Bergen.
Wenn wir aufs Festival gehen oder eben auf jetzt eine Messe, dann kriege ich das live mit. Und was natürlich aus meiner Perspektive nochmal interessant ist, sind eben auch die Unternehmen, die dahinter stehen. Ne? Weil ich glaube, da hast du einfach auch einen Hebel. Also zum einen werden wir die Menschen vielleicht nicht nur gewinnen, Anteile zu kaufen, sondern auch wieder mehr Bewusstsein schaffen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema, weil dann entsteht eben auch entstehen Wünsche an die Wirtschaft, an die Politik. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir eben in die breite Masse das Thema Nachhaltigkeit mit den richtigen Geschichten erzählen. Ich glaube, das ist also jetzt aber auch meine sehr persönliche Überzeugung. Ich glaube nicht, dass wir da zurzeit den richtigen Weg einschlagen, wenn wir immer über Katastrophen und wie nah wir 5:12 vor dem, sozusagen vor dem Endgegner sind. Ich glaube nicht, dass das motiviert. Ich glaube, dass es schlauer wäre, am Abend statt eine Viertelstunde Tagesschau sich einen Film von Richard Attenborough anzugucken, dann weißt du, wofür du das machst. Ich würde gerne eine Geschichte erzählen, wofür lohnt sich das, hier etwas zu tun? Weißt du, das ist doch, was uns bewegt. Dahin zu gehen, dass ich mir vorstelle, wie ist das für meine Enkeltochter? Wie sieht die Welt aus? Und wenn ich mir die positiv vorstelle, dann schaffe ich so etwas wie eine zukünftige Erinnerungen, das gibt es tatsächlich. Also die Beschäftigung mit der Zukunft wird im Gehirn abgespeichert wie eine Erinnerung. Wir greifen also darauf zurück. Also es ist doch nur schlau, sich die Zukunft so vorzustellen, wie man sie gern hätte und nicht wie andere einem erzählen, wie sie schlimm werden könnte. Davon gibt es leider zu viele gerade. Und ich glaube, gute Geschichten zu erzählen, ist eine der ganz wichtigen Aufgaben, die wir als Gesellschaft vor uns haben. Und da können wir vielleicht einen Beitrag zu leisten.
Rafa, dir gebührt das Schlusswort jetzt.
Das Schlusswort ist, ich nehme auf jeden Fall positive Zukunftserinnerungen aus diesem Gespräch mit raus. Also ich muss sagen, mir fällt das schwer. Also, boah, ich versuche immer weniger Nachrichten zu konsumieren. Aber man kommt ja gar nicht drum rum. Ich weiß trotzdem den ganzen Scheiß, der da abgeht. Es braucht auch trotzdem so ein bisschen mal einen Rums. Weil also für mich persönlich, die positiven Zukunftserinnerungen, das ist ja ein Geniestreich. Wahrscheinlich auch muss man dann aufpassen, dass man sich nicht irgendwann in der Traumwelt wiederfindet und wacht so auf und denkt, krass, was ist denn hier passiert? Aber ja, so Szenarien, die immer schlecht sind, mir ist jetzt gerade eingefallen, man muss halt einfach Alternativen schaffen, ne? Und das ist jetzt beim Festival, bei allen Events, wir haben immer vegane Ernährung, ohne das groß anzupreisen. Also ich weiß, also im Radbereich jetzt gab es immer so vegane Fahrradcamps und so. Die sind dann wirklich, da ging es mehr um die Ernährung als ums Essen. Und die haben natürlich von vornherein schon einen ganz großen Teil ausgeschlossen, weil viele einfach sagen, ja, nee, ich will meine Bratwurst haben oder was auch immer. Ich will mein Fleisch haben.
Boah, ich muss die Speicher auffüllen.
Genau. Das ist nichts für mich. Da ist so der Fokus auf diese vegane Ernährung. Und ich habe damals gesagt, hey, wir machen unsere Events, aber für mich stand niemals zur Frage, dass wir irgendwie Fleisch verkaufen auf den Events. Wir haben das aber auch nirgendwo hingeschrieben. Wir haben halt einfach, also in FAQ stand es unten drin, was gibt's für Essen, vegan und vegetarisch. Im sechsten Jahr jetzt, es gab, glaube ich, im ersten Jahr 2 Personen, die mal nachgefragt haben. Und seitdem gab es nie wieder einen negativen Kommentar, weil wir halt auch einfach gute Alternativen angeboten haben. Und da muss man gar nicht mehr machen. Ne? Also jetzt geht man mittlerweile in den Supermarkt und da gibt es auch genug Alternativen. Ich glaube, da sind wir schon viel, viel, viel weiter. Alles, was Transport betrifft, ja, müsste man einfach mal Kurzflüge rausstreichen, was ich bis heute nicht verstehe, warum das überhaupt noch existiert, weil Zug eh viel entspannter ist. Aber da sind wir ja wieder zurück bei Generation Forest. Man muss einfach Alternativen anbieten, die so gut sind, dass sie das Alte eher nicht so gut einfach schlagen. Und dann kommt man automatisch wieder weit. Aber klar, wenn die Politik mitspielt, wird es natürlich ein bisschen helfen. früher oder später wird es schon kommen. Ich meine, man hat eh keine Wahl. Also wenn es jetzt auch vielleicht mal wieder 2-3 Jahre zurückgeht, man kommt ja nicht mehr drum rum. Also das Thema wird uns alle treffen. Und ne, ich habe auch immer, wenn man gerade beim Scouten, wird vielleicht ein bisschen philosophisch, aber wenn ich in den Bergen bin und man sagt immer, man fühlt sich klein und das sagen immer, ja, dann merkt man das mal, wie klein man ist. Aber am Ende, den Bergen da, denen ist es so scheißegal, wie wir die Welt hinterlassen. Die werden uns überleben, die sind da, die sind seit Millionen Jahren da und am Ende zerstören wir uns letztendlich einfach selbst, wenn wir so weitermachen. Deshalb, bin ich da optimistisch, dass selbst wenn man spät aufwacht, dass man ja trotzdem am Ende noch aufwacht.
Danke dir, danke euch fürs Vorstellen, für den Einblick in diese Alternative, die es da gibt und diese Möglichkeit, was zu tun und sich einzusetzen. Wir packen, das haben wir vorher schon besprochen, alle Infos dazu dann auch nochmal in den Newsletter, der den Podcast begleitet. Den können diejenigen, die es noch nicht getan haben, abonnieren unter christoförster.com/frei raus. Kommt immer sonntags und da hauen wir die Infos alle rein. Auch natürlich zu deinen Events noch, ne, die du anbietest dieses Jahr, wer da Interesse dran hat. Und zum Generation Forest. Danke euch.
Dankeschön.
Vielen Dank dir.
Ich kann mir vorstellen, dass du nach diesem Gespräch besonders das Bedürfnis hast, nochmal nachzuschlagen, nochmal nachzurecherchieren, wie genau das jetzt alles mit dem Generation Forest funktioniert, wie die Bedingungen, die Voraussetzungen sind, da wirklich selbst aktiv zu werden. Und auch was die Veranstaltung von Rafa betrifft, was da alles möglich ist, wo man dabei sein kann. Und all diese Infos, ich habe es ja schon angedeutet, die packe ich nochmal in den Newsletter rein, der diesen Podcast begleitet. Ich sage es hier nochmal, wo du den abonnieren kannst, wenn du es noch nicht getan hast, und zwar unter christoförster.com/frei raus. An dieser Stelle aber natürlich auch schon mal die Website von The Generation Forest, ganz einfach, alles zusammengeschrieben, thegenerationforest.com. Und mehr über die Events, die Rafa organisiert, erfährst du unter orbit360.cc. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Zur neuen Folge von Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit.